Hallo in die F1-Welt. Es gibt weiterhin viel zu diskutieren. Christian, nein, da ist er, ist wieder mit dabei. Und heute haben wir uns ein ganz spezielles Thema herausgesucht, das aktuell in aller Munde ist, nämlich Sebastian Vettel nach der Trennung von Ferrari. Wo geht er hin? Geht er vielleicht zu Mercedes, was sich natürlich viele Fans hoffen, dass er im quasi besten Auto sitzt nächstes Jahr? Und jetzt müssen wir natürlich mal anschauen, Pro und Contra führen wieder. Geht Vettel zu Mercedes oder ist das Ganze nicht ganz so realistisch? Aber vorher denkt dran, über unsere App werdet ihr informiert, egal wer das Cockpit bekommt und egal was Sebastian Vettel macht. Und natürlich auch wieder die Glocke anhämmern und unseren Kanal abonnieren. Dann bekommt ihr immer die schönen, süßen Pushen mit Nachrichten von Christian vielleicht persönlich reingetippt. Und wir schauen uns jetzt einfach mal die ersten Optionen an. Wie könnte es zustande kommen, dass Vettel zu Mercedes geht und wie vielleicht auch nicht? Als ersten Punkt, Christian, haben wir da Sebastian Vettel selbst. Ein viermaliger Weltmeister. Eigentlich muss man den ja haben wollen, wenn er auf dem Markt ist.
Ja, wenn ich unsere Stichpunkte da so anschaue, steht natürlich auch hinter dem viermaligen Weltmeister noch was. Die Frage ist, ob er seinen Zenit schon überschritten hat, denn die vier Weltmeistertitel oder der letzte Weltmeistertitel liegt jetzt auch schon ein bisschen zurück, muss man ehrlicherweise sagen. Bei Ferrari, wir haben es in einem anderen Video oder wir haben es schon öfter erörtert, ist er nicht gescheitert. Er ist der dritterfolgreichste Ferrari-Pilot der Geschichte. Aber er hat eben auch ziemlich viele Fehler gemacht. Und ja, da ist die Frage, ist er noch einer der Besten? Zählt er zur absoluten Creme de la Creme der Formel 1? Oder ist er tatsächlich schon über seinem Zenit? Hättest du mich nach der letzten Saison gefragt, wenn ich die isoliert betrachte, diese letzte Saison, wie viele Fehler da passiert sind und teilweise war auch der Speed nicht so ganz da, hätte ich gesagt, er hat seinen Zenit schon überschritten. Wenn ich das aber im gesamten Bild betrachte und vielleicht auch die, ich will nicht sagen widrigen Umstände bei Ferrari, aber es war sicherlich kein leichtes Jahr für ihn, dann würde ich ihn trotzdem noch zu den, sagen wir mal, 5 besten Fahrern der Formel 1 zählen. Also ich finde schon aus Teamsicht, dass man fahrerisch mit Sebastian Vettel nicht viel verkehrt machen kann. Was würdest du sagen?
Richtig. Vor allen Dingen sollten wir vielleicht dabei auch noch beachten, wenn du sagst, Zenit überschritten oder viermaliger Weltmeister, kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Wir vergleichen ihn ja vielleicht im Zweifel gar nicht mit Lewis Hamilton, sondern wir vergleichen ihn in dem Fall mit Valtteri Bottas. Denn wenn wir davon ausgehen, dass Hamilton bleibt und damit einverstanden ist, einen zweiten Nummer-1-Fahrer neben sich zu haben, wo wir gleich noch drüber sprechen werden, dann ist klar die Frage, wollen Sie Bottas oder Vettel? Und da zwischen den beiden jetzt zu unterscheiden, würde ich schon sagen, dass Vettel da noch ein bisschen mehr liefern kann, auch auf der Strecke als Bottas. Deswegen rein fahrerisch und von der Leistung her und die letzten Jahre, die beiden verglichen, sage ich auch, ja, Vettel ist durchaus eine Option für Mercedes. Aber es gibt natürlich noch viele, viele andere Punkte, die damit reinsprechen, nicht nur rein die Leistung auf der Rennstrecke oder die Möglichkeiten, die er hat. Und da können wir jetzt natürlich auf den Platzhirsch in Brackley schauen. Das ist nämlich Lewis Hamilton. Und da ist die Frage, er ist die Nummer 1 inoffiziell, weil eigentlich offiziell sind sie natürlich alle gleichgestellt, bis es zu irgendeinem Punkt kommt, der dann immer erreicht wird, an dem Hamilton vor Bottas liegt.
Und also erstes freies Training in Australien?
Ja, zumindest nicht letzte Saison. Aber im Normalfall, irgendwann ist dieser Punkt erreicht. Und deswegen ist die Frage, würde er überhaupt jemanden neben sich dulden, der auch quasi mitkämpfen kann um den Titel? Wir haben ja gesehen, wie das mit Rosberg mal verlaufen ist. Oder tritt er vielleicht sogar zurück und Mercedes braucht einen Ersatz für ihn?
Ja, bei Lewis Hamilton selbst bin ich mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Einerseits hat es ja schon ganz gern, dass er die unumstrittene Nummer 1 ist. Und ich glaube, deswegen funktioniert er in diesem Team auch so gut. Andererseits hat er extrem großen Respekt vor Sebastian Vettel noch für ihn. Die schätzen sich sehr, die beiden. Und ich glaube, er kann schon diese Idee der Fahrerpaarung vierfacher Weltmeister und sechs- oder siebenfacher Weltmeister, je nachdem, der kann er schon irgendwas abgewinnen in dieser ganzen Situation. Also ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Hättest du ihn gerne an deiner Seite, den Sebastian Vettel, wenn du Lewis wärst?
Also daher, dass er das auch schon lange nicht mehr gewohnt ist. Ich glaube, das letzte Mal, als er einen Teamkollegen hatte, der wirklich auf gleichem Niveau war, ja, wir haben Rosberg gehabt, aber davor war es eigentlich Alonso. Ja, Button hat ihn teilweise auch geschlagen, aber Button war ein ganz anderer Mensch, der dann auch nicht so eine große Show gemacht hat, der nicht das Ego hatte von einem Alonso oder auch am Rosberg, wie man hinterher jetzt sagen muss, wo es dann auch nicht so geknallt hat, wo es nicht solche Psychospielchen gegeben hat. Button war da nicht so drauf versessen, solche Psychospielchen und Politik zu betreiben. Und deswegen weiß ich nicht, ob er sich das jetzt zum Ende seiner Karriere nochmal antun will oder ob er sagt, oh, ich will jetzt diese Herausforderung am Ende nochmal allen zeigen. Ich habe jetzt eh jedes Jahr den Titel abgeräumt. Jeder denkt, ach, der kann das ja nur, weil er im besten Auto sitzt. Jetzt setzen wir da nochmal einen daneben, von dem jeder denkt, okay, der kann es auch. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie es richtig geht. Das ist bei Lewis manchmal schwierig einzuschätzen.
Ja, genau. Also ich meine, objektiv betrachtet hätte so ein WM-Titel natürlich auch gegen Sebastian Vettel im eigenen Team schon ein bisschen höhere Strahlkraft als jetzt gegen Valtteri Bottas, muss man fairerweise sagen.
Würde ohne dem Walter
jetzt zu nahe treten zu wollen.
Als erkennender Bottas-Ultra würde ich das trotzdem unterschreiben.
Was wir bei der Chemie jetzt natürlich noch sagen müssen ist, weil du den den Nico auch öfter mal in den Mund genommen hast. Ich glaube, ja, der hat ihn gefordert, aber ich glaube, der hat ihn nicht nur auf der Strecke gefordert, sondern eben auch mit vielen, vielen kleinen Spielereien, und das hätte er bei Sepp nicht. Das wüsste er auch. Aber trotzdem bleibt es für mich extrem schwierig einzuschätzen, was der Lewis haben will.
Können wir vielleicht zum nächsten Punkt direkt fließend übergehen, nämlich dem Teamplay. Denn das haben wir ja natürlich perfekt mit Bottas und mit Hamilton in den letzten Jahren gesehen, dass im Zweifel Bottas zurückgesteckt hat. Er hat vielleicht mal kurz aufgemuckt oder war dann auch mal eine Saison am Ende ziemlich niedergeschlagen, als die Stallorder gekommen ist. Aber er hat trotzdem alles mitgemacht. Er hat sich als Teamplayer gegeben. Er war der Wingman, auch wenn es nur ein Versprecher war und nicht so gemeint war. Aber das weiß ich nicht, ob Vettel das bringen würde in der Form, denn wir haben ja letztes Jahr schon mit Leclerc gesehen, dass er da nicht so drauf steht, wenn er vorne liegt, dann irgendjemanden vorbeizulassen oder den Teamkollegen bei der Strategie zu helfen. Deswegen, das könnte ein bisschen heikel werden.
Also ich glaube, Sebastian Vettel ist der schlechteste Wingman der Formel-1-Geschichte. Also das finde ich jetzt nicht schlecht, das finde ich irgendwie auch cool.
Ich glaube, Hamilton wäre es auch.
Ja, stimmt. Lewis wäre schon auch ein richtig schlechter Wingman. Aber das ist ja auch eine Auszeichnung, finde ich, ein schlechter Wingman zu sein, weil du bist es halt nicht gewohnt, das ist nicht deine Natur, nicht dein Naturell. Und deswegen, wenn dann Multi 21 kommt, dann scheißt halt einfach drauf, weil du willst das Rennen selber gewinnen. Das ist halt dieser Egoismus, der so einen absoluten Spitzenfahrer auszeichnet. Und ich meine, man hat es ja auch nicht nur gegen Webber gesehen, sondern auch gegen Leclerc, wo er sich ganz klar der Teamorder widersetzt hat, den Absprachen widersetzt hat in Sochi letztes Jahr, als er den Ferrari-Sieg weggeschmissen hat dadurch. Also, und das ist tatsächlich ein Punkt, wenn wir nachher auch aus Mercedes-Sicht die Gründe für Vettel beleuchten, die ganz unterschiedlich Natur sein können, das ist schon ein Argument, das gegen ihn spricht, weil Mercedes ist mit dieser Wingman-Politik in den vergangenen Jahren sehr gut gefahren. Also das war erfolgreich. Ob es schön ist und romantisch und schön für den Sport und für die Fans toll, völlig egal, aber man war damit erfolgreich.
Genau, sie haben also diese Ruhe und diese Harmonie im Team. Selbst wenn Bottas mal aufmuckt, ist dann ein Satz, den man irgendwo mal zwischen den Zeilen hört und das war's. Da wird nicht großartig drüber berichtet, da macht keiner irgendeinen Elefanten draus, sondern da ist die Ruhe im Team. Irgendwann kommt wieder alles in Ordnung, dann darf er sein Rennen gewinnen und die Sache passt. Und wir als Außenstehende bezeichnen es vielleicht als langweilige Fahrerpaarung, aber ich habe durchaus verstanden, jedes Jahr, wenn Bottas seinen Vertrag verlängert bekommen hat, warum Mercedes das gemacht hat und warum Toto Wolff sich dafür entschieden hat, weil es Sinn macht aus Teamsicht. Und das jetzt aufzubrechen, ohne dass Bottas von alleine sagt, ich habe keine Lust mehr, ich gehe, dann wäre es eine andere Situation. Dann muss man denken, okay, Vettel ist vielleicht die beste Option. Aber solange Bottas zur Verfügung steht und er sicherlich nicht von alleine gehen wird, warum sollte ich denn ihn dann loswerden wollen? Gleichzeitig hast du vorhin angesprochen, zwischen Hamilton und Vettel ist durch den WM-Kampf und solche Situationen der letzten Jahre durchaus so ein Respekt vorhanden. Trotzdem hat es da natürlich auch hin und wieder mal so ein bisschen gekracht. Wir müssen nur am Baku mal zurückdenken. Das heißt, so ein bisschen was könnte dann natürlich da auch irgendwann mal hervorbrechen. Vor allem im direkten Zweikampf.
Ja, aber ich glaube so, vor allem dieses Baku und so, das haben sie hinter sich gelassen. Also ich glaube, die sind beide reif genug und respektieren sich genug gegenseitig, dass es da funktionieren würde. Da würde ich sogar meine Hand für ins Feuer legen.
Es würde auf jeden Fall dazu führen, dass die sich gegenseitig nochmal ein bisschen antreiben und anstacheln, weil das ist ganz klar, zwei solche Fahrer können dann auch das Team nochmal ein bisschen mehr pushen, als es vielleicht bei Bottas Hamilton der Fall ist, wo die ganze Geschichte eingefahren ist.
Und ich finde, es ist auch noch was Natürliches, wenn du jetzt zwei Altmeister, jetzt nicht respektierlich, sondern wenn du zwei wirklich gestandene Formel-1-Fahrer hast und gegen den anderen gestandenen verlierst, dann ist es was anderes, als wenn du jetzt gegen den neuen, gegen den Leclerc verlierst oder was auch immer. Deswegen glaube ich, könnten sowohl Vettel als auch Hamilton mit Niederlagen gegen den jeweils anderen besser leben, als wenn sie jetzt gegen irgendeinen neuen verlieren, so wie jetzt zum Beispiel Vettel gegen Leclerc.
Genau, vor allen Dingen, wenn es nur mal abwechselnd ist oder ein geringer Abstand und dann jeder gleich viel Siege oder sonst irgendwas hat oder nur knapp. Wenn der eine den anderen natürlich vernichtet, dann kann es schnell anders aussehen, dann sind sie damit nicht mehr ganz so okay. Aber ich habe eben den Namen Russell schon genannt. Wenn der Hamilton schlagen würde, dann wäre er definitiv nicht damit zufrieden, auch wenn es nur einmal der Fall wäre. Wir haben ja noch die Mercedes Junioren mit Esteban Ocon, der aktuell bei Renault geparkt ist, und George Russell, der bei Williams ist. Wäre das eine Bankrotterklärung für das Mercedes Junior Programm, wenn keiner von ihnen das Cockpit bekommen würde?
Ich zitiere hier ganz gerne ein Buch, Die Kunst des klaren Denkens, in der ganz viele so Entscheidungsfehler dargestellt werden. Ich will jetzt keine Werbung für dieses Buch machen. Jeder, der sich dieses Buch kaufen will, der muss mindestens davor diesen Kanal abonnieren und unsere Printausgabe abonnieren, damit er sich dieses Buch überhaupt kaufen darf, möchte ich an der Stelle noch gesagt haben. Aber darin ist ein Denkfehler, den sehr, sehr viele Menschen haben, ist, dass du in deine Entscheidung für die Zukunft reinmischt, was in der Vergangenheit passiert ist. Beispielsweise, wenn du ein Auto hast, ein älteres Auto, und steckst da viel Geld rein für eine Reparatur und dann kommt nochmal was, dann sagst du, ja, ich habe jetzt schon so viel Geld reingesteckt, jetzt machst du das auch noch. Ist aber an sich falsch, weil es völlig egal ist, ob du davor 5.000 Euro oder 1.000 Euro reingesteckt hast. Es zählt ja eigentlich nur die Zukunft, ob sich da noch rentiert, diese Investition jetzt zu tätigen. Und genauso ist es an der Stelle mit den Fahrern. Auch wenn du in dieses Junior-Programm Geld gesteckt hast und Arbeit und das aufgebaut hast, wenn es was Besseres gibt für jetzt und die Zukunft, dann musst du das natürlich nehmen. Dann musst du das ohne Rücksicht auf Verluste machen. Und deswegen, ja, es wäre irgendwie schon eine Bankrotterklärung, aber darauf darf man irgendwie keine Rücksicht nehmen, wenn man die richtige Entscheidung treffen will.
Wir hatten in unserer großen Runde, ich glaube auch mit Flo und Jonas bei dem Vettel-Wechsel, auch schon mal diese ähnliche Diskussion über die Bankrotterklärung für die Mercedes-Junioren oder die Nachwuchsarbeit. Und da habe ich auch schon gesagt, who cares? Weil ganz klar, wenn ich jetzt Toto Wolff bin und entscheide, was mache ich nächstes Jahr mit unserer Fahrerpaarung, schaue ich eben darauf, was sind die besten Optionen, die ich jetzt zur Verfügung habe, und nicht mache ich damit jetzt mein Junior-Team kaputt, denn ich will ja mein Hauptteam nicht kaputt machen mit einer falschen Entscheidung oder da schlechter dastehen, als ich eigentlich könnte. Deswegen, die Entscheidung muss sein, wer ist die beste Option. Ist Vettel besser als Russell oder Ocon? Ja, dann nehme ich Vettel, egal ob ich die anderen jetzt seit Jahren gefördert habe oder nicht. Bei denen ist es auch noch nicht mal so extrem wie damals mit Lewis Hamilton, der schon als Zehnjähriger gefördert wurde, sondern die sind jetzt in den letzten Jahren dazu gekommen. Also das ist jetzt nicht so, dass das ein mega Verlust wäre. Und sie haben bei Pascal Wehrlein mit Valtteri Bottas schon bewiesen, dass sie im Zweifel diese Entscheidung, die meiner Meinung nach die richtige ist, treffen und sagen, ja, wir nehmen die bessere Option und das ist Bottas. Und in dem Fall war leider Pascal der Leidtragende.
Und du weißt ja, Toto ist ein Mensch, wie drücke ich das aus, der klugen Sprüche und Weisheiten, der wird dieses Buch sicher auch gelesen haben und daraus seine Schlüsse gezogen haben.
Im Zweifel hat es ihm Niki beigebracht als sein Sparringspartner.
Ja.
Und damit sind wir ja eigentlich auch schon bei den weisen Vorstandsvorsitzenden von Daimler, denn auch die
Was
haben so
eine Überleitung, Stefan.
Ein Wort bei der ganzen Sache mitzusprechen. Denn da fehlt einerseits Niki Lauda, wenn es darum geht, ist Mercedes in Zukunft überhaupt weiterhin noch in der Formel 1 vertreten? Denn das war natürlich auch so ein bisschen seine Aufgabe, das Ganze mitzuleiten und in die richtigen Bahnen zu lenken. Aber andererseits gibt es jetzt Stimmen, die sagen, mit einem deutschen Fahrer, mit einem viermaligen Weltmeister wie Vettel kann man da vielleicht in Deutschland noch ein paar Punkte beim Vorstand oder auch bei den Daimler-Mitarbeitern sammeln, sodass man sagt, okay, ja, Formel 1 machen wir, weil jetzt haben wir ja Vettel und Vettel können wir nicht hängen lassen. Aber mache ich da schon als Geräusch. Was sagst du dazu?
Irgendwie, ich fand es am Anfang ein bisschen abwegig, diese Argumentation, aber irgendwie so ein bisschen was, finde ich, hat sie schon. Weil das darf man nie vergessen, in so einem Riesenkonzern, was das auch in so einem Riesenkonzern für eine Strahlkraft tatsächlich für jeden einzelnen Angestellten hat, wenn du da so extrem teure Angestellte hast, wie zum Beispiel Lewis Hamilton, der so exorbitant viel Geld verdient und auf der anderen Seite musst du Leute entlassen, das ist schwer vermittelbar, wenn du da jetzt natürlich, und vor allem in Deutschland, Leute entlassen. Und wenn du da jetzt natürlich einen deutschen Fahrer hättest, kann das tatsächlich ein bisschen einfacher sein, das vielleicht irgendwie den Leuten klarzumachen oder zumindest ein bisschen sympathischer bei deiner eigenen Belegschaft. Insgesamt ist aber, ich meine, das wird ja oft gesagt, als Mercedes zurückgekommen ist in die Formel 1 2010 mit diesem deutschen Traumteam, letztendlich ist es für so einen Konzern dann auch egal, für die Strahlkraft zumindest nach außen, ob das jetzt ein deutscher Fahrer ist oder ein niederländischer oder was auch immer, da ist es manchmal sogar besser, du hast einen lateinamerikanischen, weil der Markt größer ist, oder einen chinesischen, also was das angeht, glaube ich, ist es dann nicht so entscheidend.
Genau, es ist dann auch wieder so diese Unterscheidung zwischen deutscher Fahrer oder die Kosten, die dann eben für zwei Weltmeister dann nochmal entstehen. Das heißt, die Geschichte kann man natürlich wieder drehen, wie man will. Vor allen Dingen für die Boulevardpresse kann das dann natürlich ein gefundenes Fressen sein, wenn man das in die eine oder die andere Richtung machen will oder Betriebsräte, die dann vielleicht auf irgendeiner Versammlung so oder so argumentieren wollen. Gleichzeitig gilt da natürlich auch, was wir eben schon bei den Junioren gesagt haben, auch für den Vorstand. Wenn er die Entscheidung trifft, macht er die jetzt vielleicht nicht unbedingt davon abhängig, ob Sebastian Vettel da ist oder nicht und ob der betroffen ist oder nicht, sondern die entscheiden, ob es insgesamt die richtige Entscheidung ist. Hoffentlich bleiben sie natürlich dabei, denn das wollen wir ja weiterhin sehen. Aber es könnte dann vielleicht, wenn es wirklich auf das Zünglein an der Waage sein, wenn es ein bisschen hin und her geht, dieses 1%, das dann vielleicht zum Ja eher tendiert. Aber ich glaube nicht, dass das der entscheidende Grund alleine sein kann.
Ja, schließe ich mich komplett an. Aber jetzt spielen wir mal Ola Källenius. Bleibst du, erstmal muss man natürlich die Frage beantworten, bleibst du in der Formel 1? Und dann, wenn du in der Formel 1 bleibst, holst du dir den Vettel.
Ja, wir haben ja schon bei unserem Renault-Spielchen im letzten Video, im letzten Pro und Contra gesagt, den Wunschvorstellung, und das ist natürlich, alle sollen dabei bleiben, alle Hersteller, vor allen Dingen Mercedes als deutscher Hersteller, der vorne mit dabei ist. Und dann, wenn wir den Fahrer auswählen, also ich will schon gerne Vettel sehen. Vettel Hamilton verspricht einfach mehr Spannung für uns, für alle, als erneut Hamilton Bottas. Ist es realistisch? Ja.
Wenn Mercedes richtig cool ist, dann machen sie das. Jetzt setzen wir sie richtig unter Druck. wenn sie cool sind und gewinnen, dann sind sie die Allergrößten. So gewinnen sie nur. Jetzt sind sie halt die Größten, nicht die Allergrößten.
Richtig. Mal schauen, was am Ende bei rauskommt, wofür Toto sich entscheidet, ob er sich cool genug fühlt, um diese Entscheidung zu treffen. Wir wollen natürlich wissen, wie cool seid ihr? Schreibt uns in die Kommentare, wen würdet ihr holen von all diesen Varianten, würdet ihr bei Bottas bleiben oder würdet ihr lieber Vettel im Auto sehen? Glaubt ihr, dass Mercedes weitermachen wird? All diese Fragen stellen wir uns auch hier oben in der iCard als Umfragen, wo ihr mitmachen könnt. Und ja, dann hoffen wir, dass es hoffentlich weitergeht und auch für Sebastian Vettel in der Formel 1 weitergeht.
Drückt mir Däumchen für uns alle.
Drückt mit.